Gaias Schatten hat vielerlei Gestalt und unterschiedliche Namen, doch erkennt man ihn immer an seinem roten, halbmondförmigen Mal. Das Zeichen für die Lebenden, dass vergangene Schuld beglichen werden muss. Die Mysteriserie Gaias Schatten, herausgegeben von Henry Bienek, entstand in Zusammenarbeit mit den Geschichtenwebern. Gaias Schatten spricht. Ich bin Gaias Schatten, geboren aus Tränen, welche die Erde benetzen. In meinem Kopf sind die Stimmen von ruhelosen Geistern, die aus der Dunkelheit heraus nach mir rufen. Sie fordern von mir Vergeltung für erlittenes Unrecht, die Aufdeckung einer Wahrheit oder eine andere Wiedergutmachung für ihre Qual. Und ich sorge dafür, dass ihr Wille geschieht. Nur so können sie vergessen, Frieden finden. Ständig bin ich deshalb unterwegs, von einem Ort zum nächsten. Dabei wechsle ich meine Gestalt, wie andere ihre Kleider, komme einmal als alter Mann, ein anderes Mal als junges Mädchen. Selbst in Tierkörpern kann ich mich manifestieren. Man erkennt mich nur an Gaias Mal, an der roten Mondsichel, die ich auf dem Handrücken trage, oder auf der Pfote. Die Menschen täten gut daran, darauf zu achten, denn wo immer ich erscheine, kommt ein dunkles Geheimnis ans Licht, und es wird Zeit für die Abrechnung. Einer der Lebenden muss bezahlen, Wiedergutmachung leisten. Erst dann werde ich wieder gehen. Gaias Schatten, Band 2, Der Fluch von Ritlo, geschrieben von Stefanie Grimm. Zum Inhalt: Christian von Ritlo will den Gutshof seiner Vorfahren wieder aufbauen und Cousine Lisa hilft ihm dabei. Doch die Pläne stehen unter keinem guten Stern, immer wieder passieren Unfälle. Dann verändert sich auch noch Christians Charakter. Hat das Porträt seines Urgroßvaters etwas damit zu tun, das nun wieder über dem Kamin hängt? Im Dorf macht eine alte Frau seltsame Andeutungen. Als wenig später die Zigeunerin Marie ins Haus kommt und 70 Jahre alte Briefe auftauchen, spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu. Kapitel 1. Wenn die romantischen Landschaften der Rosamunde-Pilcher-Filme unter dichten Nebelschwaden im Schlamm versinken würden, wären sie nicht mehr romantisch. Und eine tote Katze vor der Hofeinfahrt gäbe den Hinweis auf eine schlimme Wendung der Geschichte. Aber mir wurde versichert, dass der schlammig trübe Märzblues auf Gut Ritlo bald einem Meer von blühenden Buschwindröschen weichen würde. Nur für die überfahrene Katze hatte keiner eine Erklärung. Niemand wollte es gewesen sein. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Katze keinen Selbstmord begangen hatte, musste sie uns jemand in die Toreinfahrt gelegt haben.
Ach, das war sicher nur ein Jungstreich.
Mein Cousin Chris hob die tote schwarze Katze mit der Schaufel in das Loch, das er hinter dem Misthaufen ausgehoben hatte, und scharrte nun Sand über den Kadaver.
Jungstreich? Hast du als junge Katzen überfahren und sie dann irgendwelchen Leuten vor die Tür gelegt? Fragte ich, empört über diese Tierquälerei.
Nein, aber ich habe auch nicht auf dem Land gelebt. Da herrschen halt andere Sitten und tote Tiere gehören zum täglichen Leben. Jeder Bauer geht doch auf die Jagd, oder? Und ihre Söhne sind dabei, sobald sie laufen können. Aber ich glaube nicht, dass die Burschen hier die Katze getötet haben. Sie haben sie sicher einfach von der Landstraße aufgehoben und sich überlegt, was sie damit machen könnten, so wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Das war typisch für meinen Cousin. Keiner war böse. Für jeden hatte er Verständnis und hinter allen Missetaten steckte eine gute Absicht. Wie sollte er erfolgreich einen Biolandbetrieb führen? Sicher, Bio. Das war schon eine gute Idee für einen so friedfertigen Menschen wie Chris. Aber er musste dennoch die Galloways irgendwann schlachten lassen und sich auf dem harten Markt behaupten.
Wenigstens hatte er Tom gefunden. Tom war der Verwalter des Gutes und ein wahrer Segen, denn er kannte sich wirklich aus. Obwohl er mit Mitte 30 kaum älter als mein Cousin war, hatte er viel Erfahrung mit Rindern. Tom hatte in Amerika gearbeitet und einige Zeit in Schottland gelebt. Dort hatte er die Hochlandrinder kennen und schätzen gelernt, und mit seiner Begeisterung hatte er Chris angesteckt. Über sein bisheriges, privates Leben hüllte er sich dagegen gern in Schweigen. Begonnen hatte alles vor einem Jahr, das heißt, Chris' Vater Albrecht hatte das Gut schon vor 4 Jahren zurückgekauft und mit dem Wiederaufbau der verfallenen Anlage begonnen. Das Gut Riedloh, der ehemalige Stammsitz seiner Familie, dessen einziger Erbe jetzt mein Cousin war, sollte in neuem Glanz erstrahlen. Albrecht war letztes Jahr gestorben. Es war eine schlimme Zeit für uns alle, denn er war ein herzensguter Mann gewesen. Erfolgreich und dennoch bescheiden, bis auf den Spleen, eines Tages das Gut seiner Vorfahren zurückzukaufen und den Stammsitz wieder zum Leben zu erwecken. Mit dieser fixen Idee steckte Albrecht alle an. Besonders Chris hatte bereits als kleiner Junge andächtig gelauscht, wenn sein Vater heldenhafte Geschichten über die von Redlofs und das Gut im weiten Osten von Deutschland erzählte. Das Gut, von dem Albrecht als 2-Jähriger mit seiner Mutter floh. Nach dem Mauerfall rückte sein Traum näher. Albrecht kaufte die verfallene Anlage und begann Stück für Stück mit der Renovierung. Sein Sohn unterstützte ihn in seiner Leidenschaft, und so begann das Abenteuer, einen Biolandbetrieb im einsamen Nordosten der Republik zum Leben zu erwecken. Chris hatte seine Mutter bereits mit 15 verloren und somit viel Zeit bei meiner Familie verbracht. Er war wie ein Bruder für mich geworden. Darum war es selbstverständlich für mich, Chris auf Gut Riedloh zu helfen. Ich hatte gerade mein Studium zur Bauingenieurin abgeschlossen und würde erst im Herbst meinen ersten Job beginnen. Der tragische, viel zu frühe Tod meines Onkels machte Chris zu einem vermögenden Mann, und er setzte nun alles daran, den Traum seines Vaters zu verwirklichen. Ein unerwartet milder Winter hatte die Fertigstellung des Haupthauses ermöglicht, und seit Februar wohnten wir in einer zum Leben erweckten Erinnerung an vergangene Pracht. Albrecht hatte die Antiquitäten noch eigenhändig in ganz Deutschland zusammengetragen. Die herrschaftlichen Räume des Gutshauses strahlten nun im Glanz der alten Kronleuchter. Moderne Badezimmer, PC-Anschlüsse und Satellitenantennen zollten jedoch den Tribut an die heutigen Zeiten. Auch die neuen Ställe entsprachen den modernsten Anforderungen an artgerechte Tierhaltung. Neben der Fischzucht, die Chris wieder zum Leben erweckt hatte, war eine Mutterkuhherde von 50 Hochlandrindern sein ganzer Stolz. Sie sollte der Grundstock für eine große Herde sein. Ich sah, wie Chris zufrieden auf die Ställe blickte, als wir vom Misthaufen zurück zum Gutshaus gingen. Ich gönnte es ihm von Herzen, denn er konnte auch wirklich stolz auf das sein, was er trotz des Todes seines Vaters erreicht hatte. An der Eingangstür begegnete uns Herr Schulz, unser Architekt und Bauleiter.
»Sieht gut aus, Chris. Sobald das Wetter besser ist, könnten wir die Dächer der alten Ställe neu decken. Ich habe den Handwerker schon beauftragt. Im Innenbereich müssen wir noch einige Wände ziehen, aber das geht flott.«
Die Männer drehten sich um und sahen auf das alte, langgestreckte Stallgebäude. Hier sollten hinter der roten Backsteinfassade moderne Ferienwohnungen entstehen, und hier war auch gegenwärtig mein Arbeitsplatz, den ich liebte. Zwar hatte ich keinen heilen Fingernagel mehr, und meine Knie erinnerten abends an die eines Elefanten, aber ich liebte es, den alten Gebäuden so viel Ursprüngliches an Balken, Böden und Fenstern zu erhalten wie möglich. Besonders stolz war ich auf meine Idee, Teile der alten Bogenfenster, die einer Dreifachverglasung weichen mussten, innerhalb der Wohnungen zu neuem Glanz zu verhelfen. Sie ließen nun Licht in dunkle Gänge und wurden zu Türen von Einbauschränken. Nach anfänglichem Zögern fand auch Herr Schulz Geschmack daran.
»Sagen Sie, Herr Schulz, glauben Sie, dass der Regen bald endlich aufhört? Ich weiß, es ist erst Ende März und wir könnten auch noch im Schnee versinken, aber so langsam geht er mir doch auf die Nerven.«
»Tja, Elisabeth, Lisa.«
Herr Schulz korrigierte sich schnell, als er mein Gesicht sah. Wenigstens sprach er uns jetzt mit Vornamen an, wenn er auch nicht auf das »Sie« verzichtete. Ihn zu duzen wäre aus unserer Sicht hingegen einer Majestätsbeleidigung gleichgekommen.
»Ich glaube, es wird bald aufhören. Und dann, Sie werden sehen, eine schönere Landschaft als hier haben Sie im Frühling noch nicht erlebt. Frisches, junges Grün, dichte, weiße und purpurne Blütenteppiche in den lichten Wäldern, duftende Erde, dann gelbblühender Raps, der sich über die Hügel wiegt. Und die Seen spiegeln den blauesten Himmel, den Sie je gesehen haben.«
Nur zu gerne wollte ich dem verzückten Ausdruck in seinem faltigen und sonst so ernsten Gesicht glauben, während ich die Regenjacke ausschüttelte, um nicht das ganze Wasser in die Werkstatt zu tragen, durch deren Seitentür wir nun das Haus betraten.
»Ich habe gehört, dass Chris eine tote Katze in der Toreinfahrt gefunden hat. Glaubt er, dass etwas dahinter steckt?«
»Oh, Tom, musst du mich so erschrecken?« Ich hatte Kaffee neben meine Tasse gegossen, aber unser Verwalter war gleich mit dem Wischtuch zur Hand. »Was meinst du damit, dass etwas dahinter steckt?« Genau dieser Gedanke beunruhigte mich, seitdem ich das tote Tier gefunden hatte. Tom zuckte mit den Schultern, hängte den Lappen wieder zurück und holte sich ebenfalls einen Kaffeebecher aus dem roten Küchenschrank. Im Gegensatz zu der beeindruckenden Eingangshalle mit geschwungener Treppe, großem Kamin mit Marmorsims und geschnitzten Antiquitäten war die Küche im Nebenflügel bunt und gemütlich. An dem großen Esstisch saßen wir, Chris, Tom und oft auch Herr Schulz sowie Hein, der Vorarbeiter auf dem Hof, und besprachen alles Wichtige des Tages. Dabei leerten wir die eine oder andere Flasche Wein und vergaßen darüber, dass wir uns auch in das elegante Biedermeier-Wohnzimmer oder in das Arbeitszimmer mit den Jagdmotiven hätten setzen können.
»Sag, was meinst du damit?«
Ich wollte nicht locker lassen. Tom sah mich aufmerksam an. Er hatte seine schwarzen Locken wie immer zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden und rieb sich über das stoppelige Kinn.
»Ich sehe es dir an, dass du auch nicht an einen Selbstmord der Katze glaubst.«
»Chris glaubt an einen Jungstreich«, schnaubte ich.
»Und du?«
»Ich? Ich bin mir nicht sicher, ob uns im Dorf wirklich jeder haben will. So reiche Wessis?«
»Chris' Familie ist doch von hier.«
»Ja, aber weißt du, ob sie damals auch jeder mochte? Die reichen Gutsbesitzer haben sich früher nicht nur Freunde gemacht.«
»Du glaubst, dass das eine Warnung oder eine Drohung sein könnte?«
»Warum fragst du mich eigentlich? Was glaubst du denn?«
»Nichts.«
Tom stand auf, stellte seine leere Tasse in die Spülmaschine und verließ die Küche mit einem gemurmelten
»Ich schau noch mal nach den Tieren.«
»Na toll, das war typisch. Ich mochte Tom. Er war ein besonnener Mann und arbeitete oft bis zum Umfallen. Aber seine zurückhaltende Art konnte mich manchmal auch auf die Palme bringen. Erst ein paar Andeutungen, dann ein Rückzug. Chris amüsierte sich gerne darüber, wenn ich vergeblich versuchte, Tom mehr zu entlocken, als er zu erzählen bereit war. Ich seufzte frustriert und begann, für unser Abendessen Gemüse zu putzen. Gern kochte ich nicht und auch nicht gut, aber den Männern war es egal. Sie lobten sogar meine Kochkunst, wobei ich mir sicher war, dass sie es nur taten, um nicht selbst kochen zu müssen. Ein wenig später erschien Chris mit einem Gesicht, als ob sich der Weihnachtsmann angekündigt hatte, aber ohne Geschenke.
»Verena kommt morgen.«
Kapitel 2. »Ach, das ist ja wirklich sehr schön geworden, aber hier solltest du vielleicht noch ein schickes Sofa hinstellen, damit sich die Gäste hinsetzen können, falls sie auf die Bediensteten warten müssen.« Verena stöckelte durch die Eingangshalle und strich mit ihren perfekt manikürten Fingern über jedes Möbelstück. Mir war nicht entgangen, dass sie verstohlen prüfte, ob Staub an ihren Fingerspitzen hängen geblieben war.
Was wollte sie eigentlich? Der Hof war doch noch eine Baustelle. Und Gäste? Ich fürchtete, dass Chris ihr immer noch keinen reinen Wein eingeschenkt hatte. Seine überaus hübsche und aus meiner Sicht verwöhnte Verlobte glaubte anscheinend nach wie vor, dass hier ein Luxus-Wellness-Hotel entstehen sollte. Meine Aufgabe war es nicht, sie darüber aufzuklären, dass sich die Pläne geändert hatten. »Chris, Darling«, ich biss mir auf die Lippen. Verenas monatelanger Aufenthalt in den Staaten hatte Spuren hinterlassen. »Darling, kannst du mir die Kühe erklären, die dort stehen, wo eigentlich der Pool hin sollte?«
»Das sind Hochlandrinder. Weißt du, wir haben es uns anders überlegt. Ein Hotel so weit abgelegen von jeder Stadt. Wir glauben nicht, dass es Erfolg gehabt hätte.«
»Wir?« Verena zog eine ihrer bogenförmig aufgemalten Brauen hoch, ohne ihre Stirn in Falten zu legen.
»Ja, Tom, Lisa und ich.«
Missbilligend wanderte Verenas Blick über die genannten Missetäter. Tom, der lässig am Kamin lehnte, erwiderte ihn mit einem charmanten Lächeln. Verena schnaubte undamenhaft.
»Darüber, Chris, werden wir noch reden, und lass mein Gepäck in meine Räume bringen.«
Damit schritt sie die Treppe hinauf. Was für ein Auftritt! Ich wechselte einen Blick mit Tom, und wir beide wussten nicht, ob wir gleich losbrusten sollten. Aber Chris besorgtes Gesicht hielt uns davon ab. Er konnte uns wirklich leid tun.
»Verena, wir bauen aber Ferienwohnungen.«
In den nächsten Tagen arbeiteten wir alle noch mehr als üblich. Verena würde nicht in die Ställe kommen und sich dem Staub der im Rohbau befindlichen Ferienwohnungen aussetzen? Niemals. Nur abends hatten wir alle das Vergnügen, uns beim Essen zu treffen. Zu ihrer Ehrenrettung muss ich sagen, dass sie mir das Kochen abgenommen hatte. Und sie kochte gut.
»Was ist das?«
Chris schaute überrascht auf den Fund, den Tom und ich gemacht hatten. Bei der Suche nach weiteren Holzrahmen hatte ich Tom gebeten, mir zu helfen, das wilde Gerümpel in der alten Scheune zu durchstöbern. Und dort hatten wir das verstaubte Porträt gefunden.
»Das muss ein von Redlo sein. Seht ihr, er steht genau vor diesem Kamin.«
Chris klang begeistert.
»Ja, und er sieht so aus wie du.«
Verena hatte recht. Das Porträt zeigte einen blonden jungen Mann mit hellblauen Augen. Ernst blickte er den Betrachter an, als wolle er keinen Zweifel an seiner Position eines Gutsbesitzers aufkommen lassen. Der harte Zug um seinen Mund gefiel mir nicht, aber die Zeiten damals waren andere gewesen, und die Porträts zeigten im Gegensatz zu heute nicht die Stimmung der Menschen, sondern ihre Rolle im Leben. Verena hatte die Idee, das Bild über dem Kamin aufzuhängen. Es passte dorthin, als ob es nie weg gewesen wäre. Ich hatte den verstaubten Rahmen vorsichtig gereinigt und ein kleines Messingschild entdeckt. Christian von Redlo, Gut Redlo, 1919. Chris hatte sich sofort auf die Kiste gestürzt, in der sein Vater alle Dokumente über das Gut und die Familie gesammelt hatte. Viel war es nicht, aber Chris wurde fündig.
»Das ist mein Urgroßvater. Auf dem Bild ist er erst 25 Jahre alt und schaut schon so ernst. Kein Wunder, das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg.«
»Hatte er nicht da auch ein Bein verloren?« erinnerte ich mich. »So jung.«
»Ja, und deswegen musste er auch nicht im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Aber genützt hat es ihm nichts. Mein Urgroßvater starb 1945 bei dem Versuch, die Russen vom Gut fernzuhalten.«
Ich kannte die Geschichte. Für Onkel Albrecht war sie eine Heldentat gewesen, für mich ein aberwitziger Unsinn. Das sagte ich natürlich nicht. Verena verließ uns nach einer Woche, nicht ohne sich heftig mit dem sonst so friedfertigen Chris zu streiten. Sie warf ihm vor, sein Leben in einem schlammigen Misthaufen vergeuden zu wollen. Nun ja, das mit dem Schlamm stimmte. Was Chris darauf antwortete, konnte ich nicht verstehen. Aber kurz darauf warf sie die Koffer in ihr Cabrio und brauste davon. Hoffentlich plante keine Katze einen Selbstmord. Am nächsten Tag begleitete mich mein Cousin zum Einkaufen ins 5 Kilometer entfernte kleine Redlo. Er wollte, wie er es ausdrückte, mal etwas anderes erleben als Papierkram, Stallarbeit und Bauschutt. sich ablenken, ob der kleine Ort wirklich Abwechslung bot. Eine Kirche, eine Kneipe, eine Tankstelle, ein Tante-Emma-Laden und eine Metzgerei, die allerdings wirklich gut war. Ich ließ mir dort das Fleisch gleich küchenfertig würzen und vorbereiten, denn jetzt musste ich ja wieder selber an den Herd. Ich packte gerade unseren Einkauf in die Tasche und hielt noch etwas Smalltalk mit der Verkäuferin, als die Türglocke bimmelte. Eine winzige Gestalt in schwarzem Rock und dunkler Strickjacke betrat den Laden. Sie musste sehr alt sein, hielt sich aber aufrecht, als ob sie einen Besenstiel verschluckt hätte. Das bunt gemusterte Kopftuch hatte sie tief in ihre Stirn gezogen, so daß nur ein runzeliges Kinn zu sehen war.
»Christian von Redlow!«
Im Gegensatz zu ihrem Körper war die Stimme keineswegs gebrechlich.
»Ja?«
Mein Cousin drehte sich freundlich zu der alten Dame und erstarrte. Ein knochiger Finger starkte ihm entgegen.
»Christian von Redlow, nun, da du es wagst, zurückzukehren, höre, dass deine Verbrechen danach rufen, gesühnt zu werden. Du wirst nicht entkommen, nicht entfliehen, nie!«
Fassungslos starrten wir sie an. Aber bevor einer von uns noch etwas sagen konnte, war die Ladenbesitzerin schon um die Theke herumgeschossen und hatte die alte Dame untergehakt. Sie führte sie behutsam hinaus und erklärte uns, »Das ist die alte Nana. Sie ist hochgradig dement und büchst immer wieder aus dem Heim aus. Ich bringe sie zurück. Machen Sie sich nichts aus ihr.« Der kalte Schauer, der mich durchfuhr, machte mir sehr wohl etwas aus. Und Chris? Er war bleich geworden und starrte in die Richtung, in der die alte Frau verschwunden war. Es war der 1. April. Warum glaubte ich nicht an einen Aprilscherz? Kapitel 3. Obwohl keiner von uns den bösen Fluch der alten Frau erwähnte, schwebte er unausgesprochen über uns. Vielleicht hätte ich etwas sagen sollen, und alles wäre anders gekommen? Wer sich in den nächsten Tagen jedenfalls veränderte, war Chris. Erst glaubte ich, dass ihn die viele Arbeit belastete und ihn so ernst werden ließ, aber dann ertappte ich ihn eines Abends in der Eingangshalle. Er posierte neben dem Kamin und versuchte, die arrogante Haltung seines Urgroßvaters einzunehmen und seinem Gesicht einen ebenso unnahbaren Ausdruck zu geben. Der antike Spiegel im Goldrahmen an der gegenüberliegenden Wand zeigte die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Lebenden und dem Toten von Redlow. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es nicht witzig. Gerade wollte ich Chris ansprechen, als ein greller Blitz durch die Fenster leuchtete und nur eine Sekunde später ein heftiger Donnerschlag das Haus erzittern ließ. Der Strom fiel aus und alle Lichter erloschen. Ich hasste Gewitter, besonders wenn sie so nah waren. Der nächste Blitz schleuderte sein Licht in die Halle, und ich sah in das verzerrte Gesicht meines Cousins. Ich schrie auf. Dann war es wieder dunkel. Den Lichtkegel einer Taschenlampe voran, kam Tom die Treppe heruntergerannt und rief,
»Schnell, zieht euch etwas an, wir müssen zu den Tieren!«
Die entsetzte Spannung der letzten Minute löste sich sekundenschnell auf. Endlich gab es etwas zu tun. Gerade als wir uns Regenjacken und Gummistiefel angezogen hatten, polterte auch schon Hein durch die Werkstatttür.
»Die Rinder, sie hauen ab!«
Chris' Antwort verhallte im nächsten Donner. Wir stürzten hinaus und schlitterten über das rutschige Kopfsteinpflaster zu den Ställen. Im Schein der zuckenden Blitze konnten wir noch einige Kühe sehen, die panisch aus dem Freilauf flüchteten, der den Stall umgab. Chris und Hein rannten hinterher. Das war doch Wahnsinn. Es war unmöglich, die Tiere im nächtlichen Wald und bei diesem Gewitter zu finden. Endlich sahen das auch die Männer ein. Wir mussten es bei Tagesanbruch versuchen. Wenigstens hatte das Wetter am nächsten Morgen Mitleid mit uns. Nur Nebel, kein Regen. Aber die Wege waren schlammig, Weiden und Felder aufgeweicht. Das erschwerte unser Vorankommen, erleichterte es aber, die Spuren der Rinder ausfindig zu machen. Alle Bauarbeiter halfen. Wir kämpften uns durch den Matsch, um die versprengten Tiere wieder einzufangen. Dank unserer Mobiltelefone wussten wir bald, dass nur noch eine Kuh fehlte. Und ausgerechnet ich fand sie auf einem bewaldeten Hügel. Kläglich brummend lag sie zwischen den alten Fundamenten einer verfallenen Hütte. Sie hatte sich ein Bein gebrochen. Mein Herz schlug bis zum Hals, als ich Chris die Meldung durchgab. Das arme Tier, wie sollte ich es von seinen Qualen erlösen? Ich fühlte mich entsetzlich hilflos und war heilfroh, als endlich unser Jeep zu hören war. Überrascht sah ich, dass es Chris selbst war, der ausstieg, mit Heinz Gewehr in der Hand. Chris war kein Jäger, und meines Wissens hatte er bis auf Mücken und Fliegen noch nie ein Tier getötet. Jetzt ging er auf die Kuh zu, legte den Lauf an ihren Kopf und schoss. Einfach so, mit unbewegtem Gesicht. »Chris?« fragte ich ihn leise. Er drehte sich zu mir um. Seine Augen blickten mich kalt an. Vielleicht stand er unter Schock. Aber dann sagte er ruhig,
»Das ist meine Pflicht als Gutsherr über Riedloh.«
Mir wurde noch kälter, und ich fing an zu zittern.
»Wir fahren zurück. Ich lasse das Tier später mit dem Schlepper abholen.«
»Nein, lass mich. Ich laufe zurück.« Ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht. Ohne auf meinen Einwand zu reagieren, stieg Chris in den Jeep und fuhr los. Der Chris, den ich noch vor wenigen Stunden gekannt hatte, wäre zu mir gekommen, hätte mich in den Arm genommen, getröstet und dann überredet, mit ihm zu fahren. Es war völlig still um mich herum. Das Stöhnen der armen Kuh war verstummt. Kein Vogelgezwitscher, kein Blätterrauschen. So still wie in mir. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Unschlüssig, ob ich auf den Schlepper warten sollte, setzte ich mich auf einen der Mauerreste. Ich wollte weg, aber ich wollte die Kuh auch nicht alleine lassen, und Chris' Verhalten ging mir nicht aus dem Kopf. Wirre Gedanken. Ich brach einen trockenen Ast ab, um wenigstens meine Hände zu beschäftigen, wenn sich mein Gehirn schon weigerte, vernünftig zu arbeiten. Da sah ich sie, Buchstaben, fein säuberlich in einen Mauerstein geritzt. Ich rutschte näher und betrachtete verwundert die beiden Namen. Theodor und Maria, 1940, in ewiger Liebe. Ich zeichnete die Buchstaben mit meinen Fingern nach. So alt und doch nicht überwuchert von dem Moos, das hier bereits von allem Besitz genommen hatte? Theodor? Theodor! Das war doch der Großvater von Chris gewesen. Er war im Zweiten Weltkrieg gefallen, noch sehr jung, wie so viele. Was waren das für schlimme Zeiten gewesen? Wie gut ging es uns doch heute? Ich weiß nicht, wie lange ich dort vor der Schrift gesessen hatte, bis ich unseren Schlepper hörte. Es war Hein, der gleich mit mir schimpfte, weil ich immer noch hier draußen saß, allein in der Kälte.